Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der fliegende Kellner. Zu meiner Linken befindet sich der liebe
Benny
und zu meiner Rechten der böse
Sam.
Wir sind heute wieder hier zusammengekommen in Herbolzheim in meiner Garage.
Die wieder sehr schön aufgeräumt ist.
Tore, die wieder aufgeräumt ist, ja, nach langem Bauvorhaben. Die Tore sind leicht geöffnet, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Leute vorbeikommen, die wir von ganzem Herzen grüßen werden, wenn irgendwelche Autos vorbeifahren, irgendwelche spielende Kinder, dann ist es halt so. Das gehört dazu.
Ja, gilt nur grüßen oder auch beleidigen?
Frag mich vorher. Ich entscheide spontan.
Wieso ich überhaupt böser?
Wieso ist was?
Wieso ich böser?
Mir fiel gerade nichts anderes ein. Ich bin so spontane Anmoderation, nicht, ist nicht unbedingt meins.
Ja, vor 2 Wochen war die auch wesentlich enthusiastischer.
Ja, ihr habt mich gerade unter Druck gesetzt.
Ich musste. Letztes Mal doch auch.
Weißt du, die Musik spielt immer, wir hören die Musikstelle und dann irgendwer zeigt mit dem Finger auf jemanden, ja, und diesmal war es ich gewesen.
Mal wieder. Wir haben gedacht, wir kriegen wieder so eine Power-Energie geladen. Ja, hallo!
Wir könnten auch Flaschenreden beim nächsten Mal machen, einfach während dem Intro.
Und dann. Na, die sind ja noch halb voll. Das macht keinen Spaß mit halbvollen Flaschen. Oder noch mehr? Nein, nicht mit dem Equipment auf dem Tisch.
Wir reden von Bier. Nein, das macht keinen Spaß.
Ich überlege gerade, ob das so eine gute Idee gewesen war, hier den Podcast in der Garage wieder aufzunehmen. Ich glaube, wir sind ungefähr 85 Grad drin, oder?
Ich wollte gerade sagen, meinst du wegen dieser arktischen Kälte, die hier drin
der
ist?
Wahnsinn. Entweder haben wir uns hier einen Sack abgefroren, weil es zu kalt gewesen wurde, oder jetzt rutscht das Mikrofon vom Kopf runter.
Ja, wir hätten 1-2 Monate Zeitfenster gehabt für die Garage, in denen wir nicht duften.
Ja, prima.
In denen es temperaturtechnisch in Ordnung gewesen wäre. Müssen wir uns doch wohl wieder im Wohnzimmer im abgedichteten.
Obwohl, laut Wetter-App soll es ja nächste Woche. Ach nee, warte mal, nächste Woche ist ja Stammtisch. Macht ja gar keinen Sinn. Verdammt. Da hätte es dann wenigstens mal ansehnliche Temperaturen gehabt, beziehungsweise Regen und Gewitter, aber naja, kann sich ja eh jeden Tag wieder ändern.
Na, wir sollten wirklich mal auf ein Boot gehen oder so.
Ja.
Irgendwo über den Neckar schiffern und da schön aufnehmen.
Oder mitten im Biergarten.
Das wäre geil.
Ich meine, alles, was wir brauchen, ist eine Steckdose.
Ja. Und ein Bier.
Viel Bier.
Und einen guten, was mögt ihr bei den Temperaturen lieber? Kalte Getränke oder, also Spirituosen, eiskalt oder warm?
Spirituosen, kommt drauf an, welche. Wodka zum Beispiel trinke ich am allerliebsten am Gefrierpunkt. Egal ob Sommer oder Winter. Aber jetzt ein Rum, ein Whisky, trinke ich auch gerne mal bei Zimmertemperatur.
Dann solltest du ja bei Zimmertemperatur trinken.
Ja, manche trinken dann auch gerne auf Eis. Also da gibt es ja kein wirkliches sollte, müsste. Das ist ja wirklich nur individuelles Bevorzugen.
Aber ich meine jetzt nicht, du solltest den Whisky jetzt nicht im Kühlschrank lagern, sondern solltest ja wirklich auf Zimmertemperatur lagern. Ja,
machen auch manche.
Habe ich auch schon erlebt. Also Ich meine, uns sagen ja immer alle, man soll Heißgetränke bei diesem Wetter trinken, obwohl ich für mich das immer noch unschlüssig ist, warum man sowas tun sollte. Danach geht es mir
damit der Körper nicht noch mehr zu tun hat, um die kalten Getränke auf Betriebstemperatur zu bringen.
Also mal ganz ehrlich, ich habe das letzte Mal Suppe gegessen, die auch heiß war. Und danach habe ich mich eine halbe Stunde lang beschissen gefühlt, weil ich einfach nur geschwitzt habe wie ein Ochse.
War das eine leckere Suppe, von der du dich überfressen hast?
Das tut ja nichts zur Sache.
Da haben wir das Problem.
Sie war warm. Und ich habe noch mehr geschwitzt wie sonst.
Ja, aber eine Suppe sollte in der Tat lauwarm sein. Getränke kalt, sehr kalt. Wir haben ja auch einen schönen Kühlschrank aufgebaut in der Garage für das Bier. Muss sein. Das Dumme ist, dass er kühlt Bier, juhu. Aber er macht das nur 20 Grad kühler wie Raumtemperatur, also Umgebungstemperatur.
Und hier in der Garage haben wir locker so um die 38 bis 40 Grad jetzt.
Ich meine, das Bier ist angenehm kühl. Es stand halt eben die ganze Nacht schon im Kühlschrank drin, ja. Gott sei Dank. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt reinpacken würden, dann, naja.
Wird nicht viel passieren.
Na gut, ja. Auf der anderen Seite sage ich jetzt auch, also bei 40 Grad Außentemperatur ist in 20 Grad immer noch eiskalt. Also.
Ja.
Aber auf deine Frage zurückzukommen, würde ich jetzt auch sagen, also bei so einem Wetter zum Runterstürzen lieber was Eiskaltes, auch mit Eiswürfeln, also dann kein lauwarmes Bier, sondern bitte wirklich kaltes Bier. Bei Spirituosen, wenn es Longdrinks sind, schön mit Eis, klar, dass sie kalt sind, aber da trinken wir es jetzt, glaube ich, auch nicht aus Genuss, weil wir dann sagen, aus dem Gin Tonic schmecken wir dann genau den Gin und seine Nuancen raus, aber sonst zum Genießen würde ich jetzt auch sagen.
Wir trinken das Glas mehr leer und merken dann, oh, es war Gin drin.
So der erste Zug weg, Glas leer und so, oh,
war Gin. Kennt ihr diese Probierpakete von Gin, wo ein relativ geschmacksneutraler Gin ist? wo es verschiedene Gewürze dazu gibt, dass du den zu deinem eigenen Geschmack hinstrecken kannst. Kennst du diese Pakete?
Nee, kenne ich noch nicht.
Nein?
Also du hast da einen relativ neutralen Gin, wie du sagst.
Relativ.
Und dann hast du einmal Wacholder ist ja drin. Ja,
Wacholder ist natürlich schon drin.
Dann hast du einmal, was weiß ich, Minze, einmal Thymian, einmal Rosmarin und machst das rein, oder wie meinst du das?
Einmal Pfeffer zum Beispiel.
So als nackiges Gewürz, wie man es auch daheim im Regal
oder,
hätte.
Oder auch Sternanis, genau. Hast du 10 kleine Dosen und dann kannst du in deinen Longdrink deine Gewürze so reinschmeißen, wie du denkst, dass es dir schmecken könnte.
Ja, oder mal zum Ausprobieren.
Ja, ich habe es probiert. Du kriegst in der Tat etwas Geschmack hin, aber den richtig abgerundeten Geschmack, wie du es von einem guten Gin erwartest, kannst du damit nicht erzielen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Da muss entweder der Gin während der Destillation, sagt man dazu, entweder der Dampf durch das Gewürz schon hindurchgesogen sein oder in der Rohmasse das Gewürz drinne gelegen haben, damit sämtliche Aromen auch wirklich abgegeben werden können. Das ist, stellst dir vor, wenn du eine Tomatensauce isst, du schmeißt da ein ganzes Pfefferkorn rein. Da hat auch nicht die ganze Tomatensauce einmal den Pfeffergeschmack. Das ist klar, ne?
Aber findet ihr nicht auch? Also ich meine, ganz früher gab es Gin Tonic, also wurde dein Gin genommen, dein Tonic genommen, es wurde ein Glas genommen, Eis reingekippt, fertig. Mittlerweile wird ja wahnsinnig Shishi drum gemacht und Tonic Water über den Bartlöffel einlaufen lassen, dass es besser perlt und
weiß ja, das da hat man was schon, alles. Ja.
Aber ich finde halt trotzdem, also auch wenn du sagst zum Beispiel ein etwas neutralerer Gin, ich finde trotzdem, die Gins sollten ja schon so geprägt sein. Also wir wollen ja keine Namen nennen, aber es gibt einen Gin, der hat zum Beispiel Rosmarin mit drin. Dass ich den dann zum Beispiel mit Rosmarin garniere, ist ja völlig verständlich. Und dass ich dadurch dieses Aroma noch mal ein bisschen mehr hervorheben kann, finde ich ja auch schön. Aber
es ist eine Note, die es noch zusätzlich verstärkt. Genau.
Aber neutralen Gin mir so zu pimpen, dass er mir schmeckt, finde ich dann schon wieder. Also mir persönlich widerstrebt es jetzt komischerweise. Weil
das
ich
sind, sag, aber das ist ein schönes Geschenk. Das sind diese Möchtegern und die können mal probieren und sagen, oh ja, das ist gut, oh ja, das ist gut. Und das sind meistens auch die Leute, wo dann nach einem halben Jahr sagen, komm, wir machen unseren einen Gin. Wie es mittlerweile schon 5 Millionen Stück am Markt gibt.
Aber kennt ihr das? Es gibt so ein Riesenplakat, ist so ein Kreisdiagramm, kann man sagen. Und da hast du dann zum Beispiel auch die Gin-Sorte, was du für einen Gin hast. Und dann steht auch zum Beispiel dabei, welches Tonic
dazu empfohlen wird.
Wird dazu empfohlen und am besten auch noch die Garnitur wird dazu auch empfohlen, ob du zum Beispiel eine Orangenzeste nehmen sollst, ob Rosmarin, ob du Pfeffer nehmen sollst. Finde ich ganz cool, kann man auch gerne mal im Internet googeln. So finde ich es dann einfach auch für Einsteiger relativ einfach, weil ganz ehrlich, woher sollst du denn wissen als Autonormalverbraucher, was für eine Garnitur
aber, oder
was?
Aber ganz ehrlich, Leute, Zuhörer, Zuhörerinnen, trinkt es so, wie es euch schmeckt und nicht, wie es auf irgendeinem Plakat draufsteht. Und wenn auf diesen Gin draufsteht, macht eine Pfefferschote mit rein, denn mach's nicht, wenn dir das mit Erdbeere besser schmeckt. Wenn es dir mit Erdbeere besser schmeckt, dann mach eine Erdbeere rein. Was soll das? Ich persönlich bin nicht so der Gin-Liebhaber. Ich trinke es. Es schmeckt mir auch, um Gottes Willen, es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, es schmeckt nicht. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich was anderes bevorzugen. Jetzt gerade bei den Temperaturen, wie wir sie vorhin beschrieben haben, ist ein Gin, ein eiskalter Gin, wo bemerkt, was Feines, möchte ich gar nicht, schön erfrischend. Wenn das schön trocken ist, und ja, toll erfrischend. Ich persönlich mag es am liebsten, wenn ich eine Orangenschale, und zwar nur die Schale, über den Glasrand reibe, sodass ich den Geschmack noch leicht im Mund habe, wenn ich davon nippe. Das bevorzuge ich am liebsten.
Was ich krass finde, ist, dass du mit dem Gin so extrem variieren kannst, da der ja auch nicht so hart eingeschränkt ist in der Herstellung. Ich meine, du darfst da alles reinschmeißen und trotzdem ist es noch Gin, Hauptsache Wacholder und Alkohol.
Brutal, gell?
Hauptsache das, wenn wir jetzt mal vergleichen mit dem Bier, ne, mit dem Reinheitsgebot, wo du wirklich 4 Zutaten hast, mehr darf nicht rein, sonst ist es kein Bier mehr, hast du beim Gin wirklich Narrenfreiheit.
Komplette Gegenteil.
Krass finde ich es auch, im Gegensatz dazu wieder Rum und Whisky. Da kannst du auch sehr viel machen, aber da hast du halt auch nicht diese Varianten, dass da auf einmal Rosmarin jemand in den Whisky reinschmeißt oder Pfefferkörner oder sonst irgendwas, sondern da hast du immer nur dein Malzgetreide, ja, vielleicht mal Mais, vielleicht mal Gerste, was weiß ich was, das wird destilliert und dann wird es eigentlich einfach durch die Lagerung meistens noch im Geschmack abgerundet oder verändert.
Oder Fasslagerung, ja, nachdem ob du halt einen Sherry-Fass nimmst zum Beispiel.
Genau, durch die Reifung dann, ja.
Also das ist gleich ein Rolls-Royce erwähnt, natürlich, ne?
Oder halt je nachdem, in welcher Lage du bist. Wenn du mehr an der Küste bist, hast du ja dieses salzige, rauchige, torfige zum Beispiel.
Genau, dadurch kriegst du dann diese Geschmacksänderungen hin. Nicht so wie beim Gin, dass du dann 10 verschiedene Varianten reinschmeißt, sondern wirklich, du hast immer die gleichen Grundprodukte wie beim Bier. Und dann durch die Produktion, durch die Lagerung, durch die Reifung.
Apropos Bier.
Oh, das letzte war ein Spätzünder, das hat gut geklappt.
Du sagtest gerade 10 Sachen, das sind sogar bis zu 34 verschiedene Botanicals, Kräuter.
Ja, in einem drin, ja.
Hey, das ist das Kräuterlikör eigentlich schon
was. Monkey. Also, sorry.
Selber Arschloch. Das wisst ihr hier.
Wie er gerade Kevin angeguckt hat und Monkey.
Das erliebe ich dich ja. Wir reden ja über einen Gin, der auch einen bestimmten Namen hat und 47 verschiedene.
Achso, echt, ja?
Ja, heißt, der Name ist ja.
Monkey 47, stimmt, klar.
Richtig. Hab ich das heißt gewusst. Für 47 verschiedene Kräuter.
Ja, cool.
Ich hatte auch zum Beispiel einen richtig geilen, der hieß. Das sagen werde ich jetzt nicht. War eine schöne Flasche, kam, glaube ich, aus Schottland, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch sowas grob übersetzt wie der Kräutergarten. Waren dann auch, ich steht, glaube ich, auch drauf, wie viele verschiedene Kräuter da benutzt werden.
Du bist beim Whisky jetzt gerade, oder?
Nee, beim Gin.
Beim Gin, echt? Aber bei dem schottischen Gin.
Ja, war, glaube ich, ein schottischer Gin. Also wenn ich wirklich nicht, also man muss von der Insel gekommen sein, war auch sehr interessant, sehr kräftig. Hat eher aber wie ein Gin geschmeckt, wie den, wo wir davor gesagt haben, mit den 47 Kräutern. Den finde ich halt einzigartig im Geschmack, finde ich, hat auch wenig mit einem richtigen Gin was zu tun vom Geschmack her.
Also nicht mehr so wacholderlastig wie viele andere.
Ja, also ich finde, er ist einzigartig. Also
eher ein Likör statt einem Gin. Eher ein Kräuterlikör statt einem Gin.
Sag mal so, von dem gab es ja auch zwei verschiedene. Es gab ja diesen Slow Gin, diesen aus Schlehen gemacht. Das war wirklich, in meinen Augen war das wirklich ein Likör, weil der wirklich babsüß war. Und der andere, der war schon geil. Aber es ist halt nicht dieser typische Geschmack, den du kennst von Wacholder von, oder von Karamon oder was er alles möglich da reinballern. Also es ist...
Du müsstest eigentlich, und so habe ich das bereits schon einmal getan, wir hatten eine Gin-Verkostung gehabt, einfach ein paar Jungs waren mal gewesen und die hatten Gin mitgebracht. Haben wir gesagt, wir machen Gin-Verkostung. Wir waren nachher schon voll, brauchen wir gar nicht überreden. War lustig. Wir haben sämtliche Gin-Sorten einmal pur getrunken. Und zwar zu Beginn, wo wir recht nüchtern waren, damit wir einfach mal den Geschmack haben.
Wie viele Sorten hattet ihr da?
Zu viele. Wir waren nach dem Probieren schon nicht mehr in der Lage, andere Geschmacksnoten.
Das meine ich ja, weil nach dem dritten, vierten kriegst du ja schon gar nicht mehr mit, wie der fünfte, sechste schmeckt.
Nee, du musst doch relativ zügig machen. 2 Cl und nicht die halbe Flasche.
Ich weiß nicht, trotzdem, der Geschmack ist ja so intensiv und überlagert sich dann auch teilweise. Selbst wenn du den Mund mit Wasser ausspülst, finde ich, merkst du irgendwann keine Unterschiede mehr.
Auf jeden Fall hatte jeder seinen Favoriten genannt, nachdem wir diese Sorten pur getrunken haben. Und wie gesagt, nachdem wir diese ganzen Flaschen oder 2 Cl getrunken haben, war natürlich schon eine gewisse Grundalkoholisierung da gewesen und haben anschließend alle Flaschen geleert mit nur einem einzigen Tonic Water. Um einfach mal die verschiedenen Geschmäcke mit den gleichen Tonic Water zu vergleichen. Und interessant war es, dass nahezu jedem, der zu Beginn beispielsweise Gin Sorte A pur genannt hat, das ist sein Favorit, nachher im gemischten Zustand einen ganz anderen genommen hat. Das mag daran liegen, dass wir schon alkoholisiert waren, mag sein, aber auch
nicht unbedingt.
Es kommt ja immer ganz stark aufs Tonic an. Ich meine, nicht umsonst gibt es jetzt auf einmal so viele Gin-Sorten, wie es so viele Tonic-Sorten, wie es auch Gin-Sorten gibt.
Aber ist das nicht eigentlich traurig, dass du ein Getränk nur damit verkaufst, dass du schreibst, mit was für einem Beigetränk du das servierst? Überleg doch mal, ich kaufe mir einen richtig geilen Whisky und die schreiben am besten mit Afrikola.
Ja gut, das bleibt ja natürlich dann Geschmack überlassen und ist ja nur eine Empfehlung, weil vor allem, ich habe schon in einer Gin-Bar gearbeitet mit über 120 verschiedenen Gins, die da drin standen, auch aus Afrika, Asien, Amerika, also wirklich aus aller Welt. Richtig krasse Gins mit allen Farben, da waren blaue dabei, rote, gelbe, grüne, mit jeglicher Geschmacksrichtung und wenn du dann wirklich 30 Tonic Waters dahinter stehen hast, da sind die Gäste völlig überfordert. Was natürlich nimmt man denn dazu? Natürlich. Und nur dafür sind diese Empfehlungen meines Erachtens gut, dass man sagen kann, okay, ich probiere den jetzt mal und weil ich keine eben 120 Gins mit 30 verschiedenen Tonics jeweils durchprobieren kann, was empfiehlst du denn dazu? Und dann nimmt man halt eben das, von dem man selber der Meinung ist oder mitgekriegt hat, das könnte gut zusammenpassen, schmeckt oder schmeckt nicht.
Also es gibt auch eine ganz coole Hotelkette, also nur zwei kleine Einwürfe, ganz coole Hotelkette, die auch sich auf Gin spezialisiert hat, hat auch eine kleine extra Karte gemacht. Fand ich ganz cool, weil sie einmal die Beschreibung von dem Gin selber macht. Auch eine kleine Beschreibung, woher er kommt, aus was er gemacht wird. Sie geben natürlich auch vor, mit welchem Tonic Water du es bevorzugt trinken solltest. Ist kein Muss, aber mit was du es trinken könntest.
Hallo Kirche!
Hey, haben wir schon richtig vermisst. Fand ich ganz cool, weil auch wenn du Gin-Trinker bist, also sorry, du hast mittlerweile keinen Überblick mehr über diese ganzen Gin-Sorten, die es gibt. Es ist einfach so übertrieben. Und ich muss auch sagen, ich habe auch, zu dem anderen Punkt zu kommen, ein Lieblings-Gin, Der wird in der Tschechei gebrannt, ist aus einem Familienbetrieb. Ist aber echt, echt heftig. Richtig heavy im Geschmack. Der ist richtig kräftig. Und dazu kannst du, also ich habe es wirklich mit 3 verschiedenen Tonics getrunken und dann halt auch mit diesem Favorisierten. Und mit diesem Favorisierten schmeckt er wirklich geil. Abgerundet, wunderschön. Und bei den anderen ist es, da gibt es irgendwas, was dich halt an diesem Geschmack einfach noch so ein bisschen stört und ein bisschen nervt. Aber mit diesem einen Tonic war es dann wirklich geil. Also ich finde, es ist schon, wie es der Kevin auch gesagt hat, man muss sich nicht drauf fixieren, auf dieses eine Ding. Also es ist jedem sein eigener Geschmack. Sollte auch so bleiben. Also wenn ich zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, da muss Rosmarin rein, ich sage aber, hey, mit einer Orange schmeckt es mir einfach besser. Sollte nicht meine Meinung einfach übertrumpft werden, sondern einfach zu sagen, so Lugo, das ist dein persönlicher Geschmack, also trink so.
Du, da kriegt der Gast, was er will.
Richtig.
Und, ja, klar. Was ich aber auch finde, ist, dadurch, dass du diese vielen verschiedenen Varianten und Möglichkeiten der Kombination hast, die finde ich zwar schön, ich probiere da auch gerne durch und ich freue mich dann auch, wenn ich irgendwas finde, was mir mega lecker schmeckt, aber grundsätzlich bevorzuge ich tatsächlich, wenn ich fortgehe und einfach nur einen Gin Tonic trinken will, mein Standard Gin Tonic, ne, die blaue durchsichtige Flasche mit dem ganz normalen Billig Tonic, weil es das einfach überall gibt. Und selbst wenn ich jetzt eine Kombination irgendwo bei so einer 120 Flaschen Gin und 30 Flaschen Tonic Bar finde, wo ich sage, boah, den würde ich gern immer trinken, will ich mich daran gar nicht gewöhnen, weil ich weiß, ich kriege den nur dort und wenn ich das nächste Mal irgendwo in eine Disco gehe oder was weiß ich wie, kriege ich dort nur das, was ich normalerweise trinke.
Ja gut, aber deswegen gehst du ja, ist meine Disco, solltest du jetzt auch nicht den Anspruch haben, dass ich sage, ja, hey, eben. Ich warte von euch das, aber wenn ich in eine Bar gehe, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass wir Gastronomen sind oder erwarten wir ja schon nicht nur dieses 0815-Zeug, sondern vielleicht auch mal irgendwas, was du vielleicht noch nicht kennst oder was du noch nicht
häufig gesehen hast. Ja, aber Gott, da reichen 3 verschiedene Tonics, von mir zur 4 verschiedene Tonics, der Rest verfällt eh.
Du, ganz ehrlich, bei den Tonics muss ich auch sagen, also wie oft habe ich mir anhören müssen, ja, warum habt ihr das Tonic nicht, also, sorry, warum soll ich 10 verschiedene Tonics führen, wo ich dann 9 Stück in die Tonne treten darf, weil es nicht gesoffen wird und nur das eine und dem anderen ist es völlig scheißegal. Also es gibt diesen einen Kenner, der möchte das zwar gerne so haben, aber wie viele
und ganz Leute ehrlich, hast du, die... Und wenn dieser eine Kenner jede regelmäßig kommt, dann wird für diesen einen Kenner auch seine 3 Flaschen Tonic gekauft. Mein Gott, daran soll es ja nicht scheitern.
Ich bin sogar schon so weit gegangen, wo ich gesagt habe, so du darfst mir gerne deine Flasche mitbringen oder besorgst sie dir oder besorgst sie uns. Ich leg's auf die Seite, es ist dann wirklich nur für dich. Markiere ich auch und alles, habe ich kein Problem mit und keine Ahnung, ich berechne dir dann zum Beispiel nur den Gin oder sowas dafür. Habe ich ja auch kein Problem mit, aber extra irgendwas dafür einkaufen, wo ich dann ganz genau weiß, dass ich 3/4 von der ganzen Charge eigentlich wegwerfen muss, weil es eh nicht getrunken wird oder die Leute gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen oder sie sehen, oh warte mal, das Tonic dafür verlangt er jetzt aber 3 Euro mehr als den anderen. Ja, du, dann hört es schon bei den meisten Leuten auf.
Ja, klar.
Also ist ja so. Also für Qualität wollen sie ja gar nicht zahlen. Sie wollen es zwar haben, aber dafür bezahlen wollen sie nicht.
Ja, ja. Ach, guck mal, der Penner kommt auch in dich.
Gott sei Dank ist die Garagentür offen, dass wir sehen können, wer vorbei ist.
Ja, der Raff hat sich mal wieder umgedreht. Bist du von unserem Roadie, der auf dem Weg hierher ist?
Der Roadie, der einfach nie pünktlich kommen kann.
Nein, das hat sich ein bisschen verspätet.
Also den könnt ihr beleidigen.
Knapp 20 Minuten, du bist zu spät.
Ah, Carsten Bier.
Richtig.
Servus. Du darfst ruhig Hallo sagen, wir haben ja schon dich gegrüßt.
Aber jetzt mal, ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich so, ich weiß nicht, Gin. Sind wir durch, oder?
Ja, nee, was ich dann noch zu den Beigetränken sagen wollte, ich war ebenfalls mal auf einer Whisky-Verkostung gewesen. Bei der Whisky-Verkostung war es so gewesen, dass wir auch ins Gespräch gekommen sind, wie trinkt ihr euren Whisky am liebsten? Und Benny, du und ich, wir haben relativ die gleiche Trinkweise, was Whiskys betrifft. Geschmäcker sind unterschiedlich, aber wir trinken ihn am liebsten aus einem Whisky, Tumbler oder aus einer Tulpe, welche frisch aus der Spülmaschine gekommen ist. Die noch so richtig schön 40 Grad Temperatur oder 45 Grad Temperatur dort den Whisky reinmachen, dass er so leicht, einen Schleier drauf hat oder was ist das, ne? Dann kurz 10, 15 Sekunden warten und dann den Whisky daraus trinken.
Und schlimmstenfalls, falls es kein frisches Glas aus der Spülmaschine gibt, unter die Kaffeemaschine den Dampfstrahl.
Alternativ das Glas einfach ein bisschen anwärmen und daraus trinken.
Gut, und beim Cognac haben wir es ganz gern gemacht.
Genau. Man dachte auch, die ganzen ätherischen Öle, Dämpfe in der Nase, wunderbar. Derjenige welcher, der Schotte, der in München wohnt und die Whisky-Verkostung gemacht hat, hat zu mir nachher in einem persönlichen Gespräch gesagt, er findet das toll, ihm gefällt es, wenn es mir so schmeckt, er könnte es so nicht trinken. Er braucht seinen Whisky, hochwertigen Whisky, eiskalt, aus dem Hefeweizenglas zusammen mit Milch.
Was, Whisky mit Milch?
Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Mit Eis. Aus dem Hefeweizenglas.
Nein, aber ich habe Whisky mit Milch noch nie gehört. Hast du es probiert?
Nein.
Ich würde es mal probieren.
Ich habe es mal probiert, da war ich 16 Jahre, weil ich anderes da war.
Ich würde es mal probieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Milch das extrem abmildert, also den Alkohol.
Nein,
mit 16 nicht, aber ich meine, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Milch eben den Alkohol wesentlich zurückdrängt vom Geschmack her und vielleicht den Geschmack vom Whisky rauskommen lässt.
Also wenn dir der Alkoholgehalt im Whisky zu hoch ist, dann nimm bitte eine Pipette und tu den Whisky verdünnen. Das ist nichts Schlimmes, das ist gang und gäbe, bis der einen Alkoholgehalt hat, der dir mundet. Oder, da braucht man sich nicht zu schämen oder sonstiges.
Das ist oder wahlweise einen Eiswürfel reinlegen, dass er so langsam anfängt zu verwässern. Mhm. Und so findest du halt auch, sag ich mal, also jeder, der zum Beispiel zu mir sagt, Whisky ist mir zu kräftig, macht halt den Fehler, dass er, wie der Kevin jetzt auch schon gesagt hat, es entweder nicht verdünnt. Ich meine, verdünnen, viele Leute werden dir jetzt sagen, boah, die Jungs haben keine Ahnung von Whisky. Also Whisky, es gibt keine richtige Regelung. Also ich habe auch mittlerweile eine Whisky-Geschichte-Buch gehabt, das ich sehr interessant finde. Also einmal, weil du gesagt hast, mit Milch, der hat zum Beispiel angefangen, seinen Whisky zu trinken, indem er gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, mit Ginger Ale zu trinken, mit Cola zu trinken, mit Kokoswasser zu trinken oder mit Sodawasser.
Okay, mit Soda und mit Cola kennt man es, aber mit Kokos finde ich jetzt spannend.
Fand ich auch spannend. Ginger Ale, gut, kennt man auch mittlerweile.
Kennt man, aber so, schmeckt mir nicht.
Jack and Ginger oder sowas sagt ja mittlerweile einem auch was.
Finde ich persönlich jetzt nicht lecker. Mit Kokos fände ich es mal interessant, wobei, wenn ich was mische, dann eigentlich lieber mit Blubber.
Aber das Geile ist ja, er beschreibt die Whisky, also man muss klipp und klar dazu sagen, in seinem Vorwort sagt er ganz eindeutig so, diese ganzen Sachen, die ihr über Whiskys gelesen habt, von wegen, du darfst sie nicht verdünnen, du darfst da kein Eis dran machen und. Hat er gemeint, ganz ehrlich, es steht nirgends geschrieben.
Jeder nach seinem Gusto.
Dieses Gesetz gibt es nicht. Es ist völlig egal, weil Whisky hat eine Entstehungsgeschichte, die geht so weit zurück und das Zeug war damals so hochprozentig, das konntest du gar nicht pur trinken. Das hat auch noch nicht mal geschmeckt.
Bevor wir da weitermachen, ganz kurz, Whisky wird sowieso grundsätzlich verdünnt. Und zwar nicht von dem, der es trinkt, sondern schon von dem, der es abfüllt. Das, was nämlich nicht verdünnt ist, sind die Fassstärke-Whiskys. Mhm. Und die haben teilweise Volumenprozent, dass einem da...
Bis zu 97% sind erlaubt.
Dass man das nicht mehr trinken kann. Also wirklich, dieses Verdünnen ist nicht. Das ist wirklich Blödsinn, weil es wird ja schon beim Abfüllen verdünnt.
Und 40% ist Pflicht. Niedriger darf es nicht sein.
Richtig.
Und alles, was drüber ist, kostet mehr Alkoholsteuern. Und deswegen sind die meisten Billigfusel nämlich immer bei diesen 40,5 Volumen oder 39, irgendwas... Mhm. Nee, 37?
37,5 bis 40.
Genau, 37,5, das ist so das Allermindeste. Und ab drunter ist es eben keine Spirituose mehr, sondern was weiß ich, Likör oder alkoholisches Getränk.
Du sagtest gerade, Whisky mit Kokos ist spannend.
Würde ich gerne mal probieren. Ich weiß nicht, ob es mir schmeckt, aber...
Spannend ist eine merkwürdige Definition. Weißt du, was ich spannend finde? Gibt der Kuh den Whisky und trinkt die Milch. Das ist spannend.
Benni, erzähl weiter, woher kommt der Whisky?
Nee, also nicht woher es kommt, sondern einfach nur... diese Geschmäcker, die er angeboten hat, hat er auch gesagt, so, das ist seine persönliche Meinung, wie du einen Whisky schön trinken kannst, dass gewisse Geschmacksnuancen besser zur Geltung kommen. Mhm. Er sagt aber auch klar, klipp und klar in diesem Buch, es ist jedem selber überlassen. Das Einzige, was er einfach scheiße findet, ist, dass viele Leute einfach immer behaupten, du darfst nicht verdünnen mit Wasser, du darfst kein Eis reinmachen. Jeder soll den Whisky so trinken, wie er ihm persönlich am besten schmeckt.
Oder bleiben lassen.
Und wenn jemand Cola reinmacht und es halt mit Cola gut findet, dann soll er es halt so trinken. Und wenn ihm jemand einen Whisky zu stark ist und er ihn verdünnt und so ihn dann angenehmer trinken kann, hat er auch gesagt, ist völlig normal. Also nirgends steht geschrieben, dass du den Whisky so zu trinken hast, wie er aus der Flasche kommt. Ich meine, ich weiß ja auch, dass wir beim Kevin auch mal einen mit einer enormen Fassstärke probiert haben. Den haben wir auch pur getrunken.
Hast du mir geschenkt? Den haben wir zusammen geholt.
Oder immer zusammen. Richtig. Ja. Und
der war richtig geil.
Und ganz ehrlich, nach dem wievielten Glas hat jeder von uns gesagt, er hat ein leichtes Halskratzen.
Nach dem ersten, zweiten, glaube ich. Also viel mehr haben wir davon nicht getrunken.
Haben wir die Flasche nicht leer gemacht?
Nee. Nicht an meinen Tag.
Die haben wir nicht leer gemacht.
Ich war bestimmt 2 Wochen hier.
aber wie gesagt, ich meine... Da hätte dann auch keiner was dagegen gesagt. Und ich muss halt auch sagen, er hat dann zum Beispiel ein Ranking gemacht mit gewissen Whiskys, wo er dann einfach auch beschrieben hat, wo er gesagt hat, der würde mit Ginger Ale passen, der mit dem, der mit dem, der mit dem. Und ich habe einen richtig geilen Whisky, den trinkt der Kevin auch gern mit mir. Fängt mit L an. Mhm. steht zum Beispiel auch drin, soll am besten anscheinend schmecken, wenn du Cola mit reinmachst.
Also von mir aus darfst du den Namen ruhig sagen, weil ich erwarte nicht, von denen gesponsert zu werden.
Lagavulin heißt er.
Stimmt, richtig, ja.
Also heißt Lagavulin, ist ein 10 Jahre alter Whisky, nee, 16 Jahre alter Whisky. Ich mag ihn persönlich pur sehr, sehr gern. Ist einer meiner absoluten Favorites überhaupt. Er schreibt ihn zum Beispiel auch rein, dass er mit Cola anscheinend am besten zur Geltung kommt.
Hast du mal mit Cola probiert?
Ich habe ihn bisher noch nicht mit Cola probiert, weil...
Dann kannst du das also weder bezeugen noch widerlegen.
Richtig, aber weil ich halt auch persönlich sage, so wie ich ihn pur getrunken habe, so schmeckt er
so
mir.
So genau, richtig, so mundet er.
Und klar würde ich auch mal versuchen, einen kleinen Schluck mit Cola zu probieren, aber ja, das ist wahrscheinlich halt der falsche Ansatz, den wir dann im Kopf haben, so dieses, ah, soll ich da jetzt wirklich in so einen alten Whisky-Cola reinkippen? Mhm. Dann,
aber ja gut, muss man mal probieren.
Ich trinke auch als mal Whisky mit Cola, dann sind das aber meistens solche Whisky-Sorten, wo aus dem amerikanischen Raum kommen.
Die du pur nicht trinken kannst,
schrecklich magst. Ganz genau, weil es gibt nichts Schlimmeres in meiner Geschmackswelt wie amerikanische Whiskys. Tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwie auf den Stips trete, aber ich finde das einfach, diese meist vergorenen Whiskys widerlich. Es ist nicht mein Geschmack.
Ich schließe mich auch an. Also Bourbon ist nicht meins. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die von der Insel kommen, die am meisten Ahnung davon haben. Ihr Wissen haben sie an die Japaner weitergegeben. Die machen auch richtig gefährlich.
Aber da kannst du auch genauso gut meine Scheiße fassen.
Klar, kannst du. Also ich meine, auf der Insel kannst du auch in die Scheiße greifen. Ja. Also das ist schon so.
Also das ist, weißt du, bei den Japanern, die vier Whiskys, die ich von den Japanern probiert habe bis jetzt. Also mein Wissen ist da echt beschränkt. Da konntest du aufteilen, die zwei waren ganz rechts, hervorragend. Die anderen beiden waren ganz links. Also das war mit Konsequenz zu
was ich lustig finde, wenn du sagst, die von der Insel, also damit meinst du Schotten und Iren, die haben ihr Wissen an die Japaner weitergegeben, finde ich echt lustig. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen über die Geschichte vom Whisky oder von der Destillation überhaupt an sich informiert. Erfunden wurde das ja in Asien, die Destillation an sich. Also es ist irgendwie, die ersten Belege sind von vor 5000 Jahren wurde zum ersten Mal angefangen zu destillieren, also irgendein vergorenes Gebräu erhitzt und die Dämpfe aufgefangen. Und dieses Wissen kam erst nach und nach überhaupt nach Europa, dann von den Italienern irgendwie nach England und dann auf die anderen Inseln. Und ursprünglich haben wirklich nur die Geistlichen, also Mönche und Kleriker, irgendwie überhaupt was gebraut. Unter anderem auch das, was wir heute als Whisky kennen, das wurde zumindest nach einigen Quellen von den Iren zum ersten Mal gemacht, ursprünglich tatsächlich für Parfums und Medizin. Finde ich lustig, dass wir eigentlich Parfum und Medizin da in uns reinschütten. Also das war die Intention dahinter, warum man das gemacht hat.
Die meisten Sachen wurden versehentlich entdeckt.
Genau. Ich sag nur, Angostura war früher ein Heilmittel.
Was ist Angostura für unsere?
Das ist ein Bitter.
Kräuterbitter, ja.
Ein Kräuterbitter, den wir in der Gastronomie meistens tropfenweise eventuell zu den ein oder anderen Cocktails mit dazugeben.
Das ist Maggi für die Cocktails.
Ja, nur schmeckt es nicht so scheiße wie Maggi. Aber.
Bei weitem nicht. Das kannst du sogar pur. Also ich trinke das auch mal hin und wieder ganz gerne mit Zitrone im Wasser 2-3 Tropfen Angostura mit rein.
Aber du wirst lachen, früher hast du das auch in der Apotheke gekriegt, weil es wirklich als Medizin verkauft wurde.
Ja, gut, was ist denn da drin? Das sind einfach nur alle möglichen Kräuter,
Kräuter.
Aufgelöst in hochprozentigem Alkohol, um die eben haltbar oder flüssiger oder wie auch immer zu machen. Also das ist ja nichts anderes als Medizin.
Richtig. Also quasi ein Gin.
Nee, da ist ja kein Wacholder drin.
Richtig. Also. Und es ist ja weitaus bitterer. Gibt's
nur noch ein Bier?
Aber wie gesagt, also wenn die Geschichte... Ich glaube, da könntest du stundenlang drüber reden. Beziehungsweise könnte man sich da eigentlich irgend so ein
aber
Guru holen, der sich da perfekt
mit auskennt. Was mir jetzt gerade einfällt, was ich gerne mal probieren würde, ist ein Gin mit Angostura. Warum nicht?
Also
nicht übertreiben.
Geschmacksrichtung könnte es ja passen, weil beides ist bitter, beides herb. Könnte funktionieren, ja.
Würde ich als übertrieben einschätzen. Das wäre mir wahrscheinlich zu kräftig, zu intensiv, zu herb, zu bitter. Also für meinen Geschmack.
Ja, du bist ja eher der Sahne-Trinker.
Ja, also.
Sam ist, also auch für unsere Zuhörer, eher so der etwas süßere Typ.
Coconut Case.
Wuhu! Ja, also alles, was rosa ist und weiß schön.
Also ich muss auch sagen, auch bei den Spiritosen, weil ich meine, ich habe mit dir ja auch mal Whiskys getrunken.
Auch da lieber leicht, da süßlich. Da haben wir auch
einen, der ein, wie soll man das sagen, eine Silbe davor hat und dann Baba heißt. Hat einen sehr orangigen Geschmack, einen sehr süßlichen Geschmack. Sam fand ihn super geil.
Ich nicht.
Wir beide haben jeweils ein Gläschen davon getrunken und haben gesagt so, ja, ist okay, mal dran zu nippen, aber das war es dann auch schon.
Also ich mag diese Vanille.
Ich könnte keinen zweiten, also ich meine, ich finde, jetzt switchen wir schon zum Rum. Sorry, wenn ich jetzt
ja, mach,
wollen
mach,
wir überhaupt?
Ist, ja, ist so, weil, also wenn wir bei den trinken nach einem Glas, aufgrund der Süße stehen und die Haare zu Berge, das ist einfach nicht unsere Geschmackswelt.
Das ist meins.
Ich habe, jetzt sind wir schon dabei, Namen zu erwähnen. Ich werde meiner Frau einen Gefallen tun, sie weiß davon noch nichts und es dauert ja auch noch ein paar Tage, bis diese Folge ausgestrahlt wird. Ich habe einen Likör 43 gekauft. Ihr kennt alle den Likör 43, das ist auch so ein pappsüßes Zeug. Ich habe vor, einen Kaipi 43 zu machen. Hast du das wieder ein bisschen mit Zitronen, ein bisschen Säure hast? Jetzt bei den Temperaturen eiskalt, das ist doch ein richtig geiles Erfrischungsgetränk am Pool.
Du, mir reicht das schon mit einem Schuss Milch, finde ich es schon lecker.
Ja, das würde ich zum Beispiel nicht anfassen, aber
ja,
es ist ja Geschmackssache. Aber beim Rum habe ich ja auch festgestellt, ich meine, ich trinke ja auch wahnsinnig gern Rum. Ihr habt ja auch bei mir auch alle schon rumgetrunken.
Haben wir rumgetrunken?
Wir sind rumgekugelt danach, aber... Aber ich muss auch sagen, also ich meine, grundsätzlich hast du ja so oder so bei diesen Rums eine Schokonote, eine Vanillenote, aber es muss nicht unbedingt immer heißen, dass das gleich in die süße Richtung abfällt, weil ihr habt ja auch bei mir getrunken. Klar haben die...
Es ist ein Unterschied zwischen vanillig, schokoladig oder süß.
Im Gegensatz zum Whisky, klar, ist ein Rum natürlich weitaus süßlicher.
Milder vor allem. Also ich finde...
Brennen kann er genauso, aber
ja,
ich sag mal, er ist einfach süßlicher vom Geschmack her.
Ich finde Rum weniger bitter als Whisky oder weniger herb.
Trocken, ist das vielleicht ein besserer Wort?
Whisky ist trockener, ja. Grundsätzlich erstmal rauchiger.
Da haben wir ja auch ein paar schon getrunken, wo wir auch alle festgestellt haben, ist gut. Dir waren sie dann
nicht ganz teilweise zu stark.
Zu stark oder nicht ganz so süßlich wie dein Lieblingsrum. Weil es aber halt auch meine persönliche Geschmacksrichtung einfach nicht ist. Und sowas würde ich mir halt einfach auch nicht kaufen.
Ja, klar.
Aber muss ich auch sagen, ist eigentlich, ich bin mir echt unsicher, ob das die Steigerung zum Whisky sein soll oder der Einsteiger zum Whisky sein sollte, weil du halt
weder noch
Geschmacksnuancen hast.
Weder noch. Es sind zwei unterschiedliche Welten.
Nein, nach deiner Aussage ursprünglich, Benni, sagst du immer, wenn du noch mehr Geschmäcker drin haben willst, wenn du noch feinfühliger schmecken willst, dann gehst du zum Rum, weil da hast du einfach eine viel, viel größere Vielfalt. Bei dem Whisky bist du ja doch, naja, ich würde nicht sagen eingeschränkt. Wir haben es ja letztens erst gemerkt bei dem Bier, dass du eben nicht eingeschränkt bist, wenn du...
Auch wenn du nur vier Zutaten
hast. Wenn du nur vier Zutaten hast, genau. Auch bei einem Whisky kannst du dann durch die Lagerung, durch das Fass, worin es gelagert wird, durch das Ausbrennen, durch das Holz, was du zum Ausbrennen nimmst, die Geschmäcker beeinflussen. Wusstet ihr übrigens, mal ganz nebenbei, dass je dunkler ein Whisky ist, desto intensiver der Geschmack?
Ich hätte jetzt mehr auf mehr zugucken, wenn
es Bullshit tippt. Absoluter Bullshit, weil es ist nicht verboten, es ist zulässig, dass du in einen Whisky Farbstoffe reinmachst.
Ja, klar, deswegen
diese total Zuckerkugel. Bullshit. Also mach die Farbe, wie du willst.
Weißt ja, du, die Farbe sagt gar nichts aus.
Irgendwelche Whisky-Kenner so das Glas in der Sonne schwenken, das ist eine gute Farbe.
Aber muss ja auch zur Verteidigung sagen, es gibt auch Whiskys ohne Zuckerkulör.
Genau.
Die meisten werden natürlich erschrecken, wie blass die aussehen, weil die Farbe kommt vom Fass. Die kommt nicht irgendwie durch die Destillierung oder irgendwas, sondern die kommt durchs Fass. Und je nachdem, was für ein Fass ich habe und wie lange ich es reifen lasse, desto kräftiger kann der Farbton werden oder desto blasser ist dieser Farbton.
Dazu muss man aber auch sagen, diese Fässer werden ja vorher geröstet. Das heißt, diese Fässer werden ausgebrannt. Da krabbelt einer mit dem Bunsenbrenner tatsächlich in diesem Fass rum und verbrennt, verkohlt.
Nein, Schwan, da wird ein Feuer drin gemacht.
Oder ja, dann wird halt ein Feuer drin gemacht. Auf jeden Fall wird das ganze Fass von innen ausgebrannt. Auf jeden Fall wird es ausgebrannt, hauptsächlich zum Entkeimen hat das mal gedient oder dient das auch heute noch, damit eben die Fässer sauber sind und desinfiziert durch dieses Ausbrennen. Und hauptsächlich dadurch kommt dann auch die Farbe. Wenn du einfach nur ein nackiges Holz nimmst, wird das nicht sehr viel Farbe, also nicht so eine dunkle Farbe
annehmen. Ist aber auch schon geschmacksbeeinflussend, was für ein Holz du zum Ausbrennen
nimmst. Ja, richtig.
Und der Ruß wird danach auch schon wieder entfernt, okay? Also der bleibt nicht drin.
Trotzdem, ohne dieses Ausbrennen würdest du das nicht auflösen oder wie auch immer.
Oder du hast alte, zum Beispiel Portweinfässer, wo vorher Portwein drin gelagert wurde und dann wird der Whisky reingemacht. Ja. Gibt natürlich Geschmack und Farbe natürlich auch dementsprechend ab.
Ja, klar.
Muss man aber wirklich dann auch ein Kenner sein. Also ich habe auch schon Whisky gehabt, der in einem Sherryfass gelagert wurde.
Mhm. Unverschämt teurer gleich.
Ich persönlich muss jetzt auch sagen, also ich habe jetzt nicht unbedingt eine Sherry-Note draus getrunken. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jeden Tag sich einen Sherry reinkippt, aber ich habe schon Sherrys getrunken, aber irgendwie...
Wusstet ihr des Weiteren den nächsten Fakt, dass wenn ich ein Whisky hier in Deutschland abfülle, in ein Fass fülle, und dieses Fass, das ist ja Pflicht bei einem Whisky, dass du das 3 Jahre im Fass lagern musst. Wenn dieses Fass 3 Jahre lang in Schottland lagert, dann kann ich diesen Whisky als Scotch bezeichnen. Obwohl er hergestellt in Deutschland ist.
Naja, war ja auch in Schottland.
Traurig, gell?
Ja, wobei auch viel Geschmack herkommt durch die Lagerung. Also es ist ja nicht nur die Destillation und Reifung, sondern es ist ja viel auch die Lagerung tatsächlich.
Ist doch scheißegal, ob ich einen das gleiche Fass hier in Herbolzheim lagere oder bei dir in Weinsberg.
Nein, definitiv nicht, weil gerade in Schottland oder so an der Küste hast du eben diese Meeresluft, diese salzige Meeresluft, die du nachher drin schmeckst. Und das, diese salzhaltige Meeresluft oder was weiß ich was, kriegst du ja nicht durch die Destillation irgendwie im Kolben zustande, sondern eben durch die lange Lagerung in diesem Klima.
Oder Höhenunterschiede machen auch schon sehr, sehr viel aus. Ob du, also ich meine, jetzt können wir auch auf die 4 verschiedenen Gebiete kommen auf der Insel.
Du redest von den Schottischen jetzt.
Genau, es gibt einmal die Highlands, es gibt einmal die Lowlands, es gibt Speyside und Speyside. Ich weiß nicht, wie spricht man es richtig aus? Speyside, Speyside. Und es gibt einmal die Islay. Um es einfach zu sagen, Islay sind eigentlich die, die richtig Bums haben, die einfach richtig schön torfig, richtig rauchig, salzig schmecken. Speyside sind in der Regel meist die milden. Die sehr Highlands
gibt's sowohl als auch.
Es sind kräftige, sind aber auch recht milde. Und Lowlands, meines Erachtens nach, sind eigentlich auch recht milde, mild angesetzte Whisky.
Trifft nicht auf jede Distille in diesem jeweiligen Gebiet zu, aber so
richtig.
Grob als Richtlinie, wenn man jetzt mal sagt, man will Whiskys probieren, man hätte eher was Mildes. Dann tut man gut daran, sich an Lowlands oder Speyside zu halten.
Genau.
Wenn man sagt, man will mal die richtigen Kracher probieren, dann hol dir was von der Isle of Islay.
Genau, weil Islay sind meistens...
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja. Aber Islay sind meistens halt die in den Küstengebieten die Destillen haben, sag ich mal. Und dadurch kommt ja dieser kräftige Geschmack.
Wer hat es erfunden? Die Schotten oder die Iren?
Da streiten sich ja die Geister. Ja. Also je nachdem, wen du von den beiden fragen würdest, wären es definitiv genau die. ich habe mich aber mal ein bisschen informiert. Tatsächlich sollen wohl die ersten Brände von den Iren gemacht worden sein. Wie gesagt, zu medizinischen oder kosmetischen Zwecken. Dann natürlich zweckentfremdet durch die Umgebung der jeweiligen Distillen. Von wegen, oh, das Zeug kann man auch saufen. Da wird man halt blind davon, aber ballert es auf die Art. Nach und nach wurde daraus erst dann diese Lagerung und. Also das hat ja eine ewig lange Geschichte. Das geht bis aufs, 14., 15. Jahrhundert zurück, als zum ersten Mal überhaupt dokumentiert wurde, dass hier von irgendeinem Herrscher erlaubt wurde, dass der Typ sich irgendwie Malz kauft, um daraus Whisky zu brennen. Also und davor wurde schon sehr lange gebrannt und destilliert und so ab dem 15. Jahrhundert, 1400 irgendwas, ist dokumentiert, dass es wirklich auch Whisky
gab. Aber selbst da muss man ja sagen, waren diese Whiskys nach wie vor so extrem stark, dass man sie
das mag sein.
Dass man sie überhaupt erstmal gepanscht hat, um sie überhaupt trinkbar zu machen.
Und das meist nicht nur mit Wasser, sondern da war Tee, da war Zucker, da war Hauptsache also irgendwie trinkbar gemacht.
Und gerade das mit Tee und Zucker, das war zu medizinischen Zwecken tatsächlich hauptsächlich.
Und es wurde sogar warm oder kalt getrunken. Also Whisky hat schon eine sehr, sehr krasse Geschichte, muss ich sagen.
Was ich daran auch krass finde, wie arg das alles immer in die Illegalität getrieben wurde, durch irgendwelche Steuern, durch Verbote. Teilweise wurde da die Gerste so knapp, dass dann verboten wurde, die Gerste zum Melzen zu verwenden für die Getränke, weil sonst die Bevölkerung hungert. Das heißt, das musst du mal überlegen. Also der Whisky ist doch wichtiger als hier ein bisschen Brot.
Warum? Wenn du besoffen bist, scheißegal.
Sag ich ja, der Whisky ist doch wichtiger als hier ein bisschen Brot. Warum verbietet man dann den Brennereien? Nein, Spaß beiseite. Jedenfalls, die wurden teilweise so in die Illegalität getrieben mit hohen Steuern, mit Verboten. Irgendwann durfte dann nur noch der Adel wegen dieser Knappheit. Später?
Na, man hat auch natürlich die Preise durch Steuern nach oben getrieben. Man hat Qualitätskontrollen erhöht, um die Preise von dem Zeug künstlich zu erhöhen, damit einfach nicht die halbe Weltbevölkerung ständig besoffen ist, sondern wirklich das kleinen Klientel vorbehalten wird.
Ja gut, ich bin jetzt gerade noch so im 17. und 18. Jahrhundert rum, so in dem Dreh, wo das jetzt noch nicht um die Weltbevölkerung ging, sondern wirklich um den Landstrich, wo man aber auch gerade... in Irland, Schottland gar nicht groß kontrollieren konnte, weil renn mal durch die Highlands und versuch jede Brennerei abzuklappern. Ganz lustig fand ich auch eine Sache, die habe ich aus mehreren Quellen gelesen. irgendwann wurde eine Belohnung ausgesetzt, irgendwie von 5 Pfund, was eine unverschämt hohe Summe damals gewesen sein muss, darauf, dass man solche Distillen eben verpfeift. So, das haben die Brenner aber ganz geschickt gelöst. Die haben irgendwo in einer Felsspalte ihre Brauerei aufgebaut gehabt, damit man sie nicht findet. Irgendwann war natürlich dann der Destillierkolben austauschfällig und da haben sie gedacht, okay, weißt du was, da bauen wir jetzt alles ab, was wir noch gebrauchen können, lassen den Rest stehen, ziehen um, bauen das woanders auf und haben sie ihren eigenen alten Standort verpetzt, haben dafür die 5 Pfund kassiert und damit sich wieder eine komplett neue Maschinerie aufgebaut. Also diese Sanktionen, die da teilweise von der Obrigkeit gestellt wurden, die haben denen nicht geschadet, sondern noch geholfen.
Guck mal, wie er sich freut.
Ja, da musst du erstmal, weißt, auf solche Sachen musst du erstmal kommen und ja, das ging ja dann bis zur Prohibition in Amerika, diese ganze Geschichte von Whisky oder überhaupt von Alkohol. Und das Krasse war, gerade zu der Zeit dieser Prohibition, da hat dann der irische Whisky, das war ja vor allem dieser Single Barrel, der hat dann extrem nachgelassen, die Iren haben weniger produziert und die Schotten haben dann richtig Gas gegeben. Und nach der Prohibition, als die vorbei war, kamen die Iren nicht mehr hinterher und die Schotten haben vor allem mit ihren Blends dann den Markt quasi für sich erobert und seitdem ist der überhaupt erst richtig weltweit bekannt und auch bis zu uns gekommen. Und die Single Barrels und so weiter, die kamen erst nachträglich wieder.
Und mittlerweile muss man sagen, zur aktuellen Zeit, es ist auch interessant zu wissen, dass viele Japaner mit sehr, sehr hohen Medaillen ausgezeichnet werden. Also es gibt teilweise japanische Whiskys, wo ich noch weiß, dass die am Anfang vielleicht 40 Euro die Flasche gekostet haben und innerhalb von einem Jahr auch unter anderem, weil sie ihre Auszeichnung bekommen haben, sind die auf einmal explodiert, die Preise, dass du teilweise Flaschenpreise hast von 80, 90 Euro, wo du davor die Hälfte gezahlt hast. Man muss auch dazu sagen, japanische Whiskys müssen einem schmecken, weil sie werden aus Reis gemacht.
Und sie haben einen gewissen eigenen Geschmack. Ja.
Bei den Amis ist es der Mais. Man muss es mögen. Ich persönlich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlecht. Sie haben einen anderen Touch. Es ist meistens ein bisschen was Milderes. Aber ich finde es ja auch sehr, sehr hervorragend. Aber da bin ich halt meistens auch so, die Preise, die halt jetzt dadurch entstanden sind, sind halt manchmal auch so ein bisschen
jenseits von Gut und Böse.
Ja, wo ich halt auch sage, ich würde gerne den einen oder anderen auch in meine Sammlung wieder reinholen, aber da kommt vielleicht auch ein bisschen der Schwabe bei mir durch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der knausrigste Mensch. Ich gebe gerne für hochwertige Spirituosen was aus. Das könnt ihr wahrscheinlich auch beide einfach bestätigen. Aber ja.
Irgendwo hat der Spaß auch seine Grenzen.
Ja, also ich weiß, was ich bei den anderen zu bieten bekomme. Bei den Japanern ist halt meistens so dieses, klar, du musst dich halt erstmal reinprobieren, weil es muss dir halt auch schmecken, weil den ersten Japaner, wo ich hatte, musste ich mich auch erstmal an diesen Reisgeschmack gewöhnen. Also jeder, der mir sagt, es schmeckt alles gleich, es ist Bullshit.
Sag mal so, du wärst bereit, 120 Euro für einen richtig geilen Scotch zu bezahlen, von dem du weißt, der ist mega gut. Das wärst du aber nicht bereit zu bezahlen für einen japanischen Whisky, von dem du eben nicht weißt, wie der ist. Zum Probieren würdest du sagen, ist dir das zu viel? Du weißt nicht, ob du das kaputt machst. Wenn du wüsstest, der ist mega geil, dann würdest du auch hinlegen.
Ja. Also ich meine, ich habe euch selber gesagt, also ich habe 90 Euro für einen Tequila ausgegeben.
Ja, aber den kanntest du auch schon vorher.
Ich habe zumindest mal an ihm gerochen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe nur an ihm gerochen und ich fand ihn schon mega geil.
Den haben wir doch am Sonntag auch schon wieder besoffen, oder?
Richtig. Und die Flasche ist halt echt sackteuer, aber es ist jeden einzelnen Cent einfach wert. Weil ganz ehrlich, jeder, der Tequila getrunken hat, hat Sierra irgendwie im Kopf und denkt sich, kann ich nicht trinken.
Da war, wo wir den am Samstag aufgemacht haben, da war noch exakt 6 CL drin. Und ganz ehrlich, da stellt ein 6 CL zurück in ein Spirituosenregal.
Kann man nicht machen.
Na? Ich hätte es gemacht.
Nee, es waren, als ich aus dem Spirituosenregal ihn rausgeholt habe, noch 6 CL drin gewesen.
Achso, ich dachte, er wäre noch 6 CL
übrig gewesen. Nein.
Du hast halt hier so.
Wir haben jeweils 2 CL gefunden.
Ja, und man muss auch dazu sagen, der Kumpel, der auch noch mit dabei war, der das noch nie probiert hat, hat auch reingerochen und konnte noch nicht mal am Anfang definieren, ob
das Tequila ist.
Ja. Richtig.
Ja, absolut.
Es riecht auch nicht wie Tequila. Was habe ich letztes Mal gesagt? Das ist doch ein Rum?
Du hast, glaube ich, auf Rum getippt.
Ja. Ja, du musst ja halt mal lesen, was steht denn drauf, ne?
Das hat nicht gerochen wie ein typischer Tequila, an den man denkt.
So, jetzt sind wir ganz schön weit weggekommen, gell? Whisky und Gin wollen wir machen, dann waren wir bei Rum, jetzt sind wir bei Tequila.
Apropos Rum, Fun Fact. Sorry, wenn ich da nochmal reinschmeiße.
Kevin wollte gerade schon die Folge beenden. Benni, hast du das nicht
gemacht? Nein, ich wollte gerade mein Hemd ausbringen und das auch destillieren.
Das will ich nicht sehen. Weil wir sind ja vorhin drüber gekommen, hier von wegen, wenn es nach Irland rübergebracht wird, dann darf es sich Scotch nennen. Ja. Habt ihr das gewusst, dass es beim Rum jedes Mal überall, wo ihr lest, von wegen hier 7 Jahre sind drauf, bei zum Beispiel die bekannteste Marke hat so ein gelbes Etikett mit 3 Jahren drauf. Mhm. Steht auch, dass er 3 Jahre alt ist. Völliger Quatsch.
Darf ich raten? Das ist ein Verschnitt aus verschiedenen Rums und der Anteil des Ältesten, der ist mindestens 3 Jahre gereift gewesen.
Es muss so und so viel, was weiß ich, Liter, Milliliter in dieser Bubble beim Brennen dabei sein, dass es sich 3 Jahre nennen darf. Es gibt aber, ich glaube, jamaikanische Rums sind's. Und noch irgendein Land war es. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Wenn die draufschreiben, das Ding ist 10 Jahre alt, dann ist es wirklich 10 Jahre alt.
Dann ist alles 10 Jahre alt, was da drin ist.
Richtig.
Und das ist nämlich auch der Punkt, da wollte ich vorhin noch mal kurz drauf eingehen. Überleg dir mal, du hast einen jamaikanischen Rum 10 Jahre, du hast einen Whisky 16 Jahre. Und du hast ja von diesen 16-jährigen Whisky nicht nur ein Fass. Hättest du nur ein Fass, wäre es unbezahlbar. Welcher Depp kommt denn auf die Idee, macht mal geschwind 2.000, 3.000, 4.000 Liter und lässt es 16 Jahre liegen in der Hoffnung, in 16 Jahren kann es verkaufen. Weiß nicht, wie es schmeckt oder gar nichts.
Richtig.
Also gibt's ja nicht. Überleg dir mal, wie alt die ganzen Destillen sind, bis sie ihre ganzen Rezepte so verfeinert haben, wie sie jetzt sind.
Offiziell sind die Ältesten so um 1830, 40 rum. Mhm. Das wird doch schon davor raus, waren sie alle illegal. Entstanden sind die meisten im 15. Jahrhundert schon. Ja. Also gerade zum Beispiel Lagavulin. Habt ihr nicht vorhin auch gesagt, ja, den mögt ihr? Das ist eine der Destillerien, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Die gibt's schon seit 1400, schieß mich tot. Wurde dann aber illegalisiert, eben durch diese ganzen Steuern und so weiter, wovon wir es vorhin hatten. Und erst um 1800, ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf, irgendwo 1834 rum.
52 oder
34. Irgendwie so. Da hat dann irgendein Boss gesagt, so, jetzt dürft ihr wieder brennen. Jetzt gilt alles als Whisky, was aus gemälzter und vor allem auch ungemälzter Gerste hergestellt wird. Irgendwie sowas war das, was dann auch der Grund war, damit die Blended auf einmal auch als Whisky gegolten haben, die ja viel milder sind als die Single Malts.
Warte mal, ganz kurz, darf ich dich ganz unterbrechen? Haben wir schon diesen Klugscheißer-Button hier drin?
Ich weiß nicht, welchen du meinst.
Nee, leider noch nicht.
Ich habe letztes Mal gesagt Klugscheißer.
Da kann ich mich nicht
dran erinnern. Dann müssen wir uns an so einen Roadie wenden.
Rafa, machst du bitte den Klugscheißer-Button?
Nee, das, ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir das besprochen hatten.
Stopp. Frage an den Klugscheißer.
Ja.
Was heißt Blended?
Blended, das bedeutet, dass verschiedene Whiskys zusammengeschnitten werden.
Nenn ein Beispiel.
Willst du jetzt eine Marke?
Ja, ich mag die Marke nicht, nennen sie ruhig.
Nein. Okay. Die nenne ich jetzt nicht. Wir nennen hier keine Markennamen.
Und das kann sogar teilweise bis zu einer zweistelligen Anzahl an verschiedenen Whisky-Sorten sein, welche zusammengemischt werden. Die verschiedenen Whisky-Destillerien
auch
die wissen, haben, ja. Die wissen schon, wo sie nachher final reinkommen. Sie haben aber Geschmacks. Nuancen in ihrer eigenen Herstellung, die du Single Only gar nicht trinken kannst. Und die erste Herren gesamten dieses ab, naja, man sagt, dass es gut schmeckt, ich sage, es schmeckt nicht gut, aber dieses abgerundete Bild ergeben. Mhm. Und das ist nur deswegen, weil da so eine Promotion dahinter gesteckt hat, um diese Whisky-Marke so hoch zu hypen, obwohl die eigentlich pur getrunken total widerlich ist, dass die eigene Distillerie gar nicht hinterhergekommen ist, das Ganze überhaupt zu stemmen. Das heißt, das ganze Ding wird weltweit irgendwo destilliert und nachher zusammengeschüttet.
So wie ich das jetzt rausgelesen oder mich informiert habe, war dieses Single Malts wirklich vor allem diese gemälzten Whiskys, also ne, mit diesen stark ausgebrannten Fässern mit viel Torf, was da reinkommt und drin verbrannt wird. Ja, Blödsinn mit dem Bunsenbrenner, da kommt Torf rein, das Torf wird drin verbrannt. Und dann gibt es eben Whiskys, die sind nicht gemälzt. Also da wird dann eben auch kein Malz genommen, also die schmecken wesentlich leichter, weniger intensiv, und das wurde ursprünglich nicht als Whisky anerkannt. Also diese ungemälzten Whiskys. Und gerade diese Blends waren oft gemälzte und ungemälzte Whiskys, dass man eben diesen kräftig torfigen gemischt hat mit einem total leichten, nicht so torfigen. Und die wurden vor allem eben nach der Prohibition wesentlich bekannter, weil die so stark verfügbar waren und wurden auch sehr gern getrunken, weil die eben milder waren als diese Single Malts.
Hast du einen Blended, der dir im Gedächtnis geblieben ist, der schmeckt?
Ich weiß, dass wir in unserem ersten Laden hatten wir einen Whisky, den wir recht häufig mit Cola getrunken haben. Hatte so schöne Rosen vorne drauf.
Steinigt mich, wenn
richtig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Blended war.
Das ist ein Blended, definitiv. Blended. Deswegen haben wir ihn mit Cola getrunken.
Aber ich muss sagen, also das war, finde ich, auch bis heute noch zum Mischen.
Zum Mischen. Für Cocktails hervorragend.
Finde ich ein echt
gut. Ist einer der besten Whiskys, wenn du daraus einen Whisky sauer machen willst oder weißt du gar ja was.
Richtig.
Zum also Vortrinken.
Pur trinken würde ich jetzt nicht empfehlen, aber mit Cola oder irgendwie zum Cocktails machen fand ich den mega. den wahrscheinlich alle anderen im Kopf haben, den finde ich persönlich einfach nur widerlich und hat in meinen Augen nichts mit Whisky zu tun, aber da stößt man genauso auch auf Widerstand und Kritik.
Ja, das ist ein amerikanischer Blended, also alles Schlimme, was zusammenfließen kann.
Ja, also es ist Geschmackssache, aber für mich persönlich hat das einfach nichts mit Whisky zu tun, aber gut, das ist einfach Geschmackssache da und eine persönliche Meinung, ganz ist, wichtig, persönliche
und,
Meinung.
Und meine persönliche Meinung ist, ihr macht euch schon wieder nur noch lustig über mich, ich habe mich so toll vorbereitet und informiert, ich habe keine Lust mehr, mir ist heiß, ich schwitze, ich habe Durst.
Ich will einen Klugscheißer-Button.
Ich würde sagen, wir brechen ab, bevor wir hier einen Klugscheißer-Button einführen.
Wir fragen einfach mal so, hey, falls unseren lieben Zuhörern...
Schreibt es uns in die Kommentare.
Falls es ihnen gefallen haben sollte und sie gern mehr über sowas wissen sollte oder irgendeine Spirituosis gibt, die euch interessiert.
Dann googelt es gefälligst selber. und nervt uns nicht damit.
Natürlich, ihr könnt uns auch gerne fragen. Wir werden uns auch in die ein oder andere Materie reinfuchsen. Also ich meine, wir sind jetzt keine Gurus, die alles kennen, aber
nur
wir
interessiert kennen
Film aus. Schreibt uns eine E-Mail info@derfliegendekellner.de.
Wir haben keine E-Mail-Adresse.
Ach, fuck. Das ist die falsche.
Das kann man auf Facebook in den Kommentaren posten.
Doch, wenn man wir haben eine E-Mail-Adresse, aber das war jetzt die falsche, die du geschickt hast.
Wir haben eine E-Mail-Adresse, mit der wir uns bei Facebook und bei Spotify anmelden, aber wir haben keine E-Mail-Adresse.
Ja, doch,
E-Mails. Wollen wir E-Mails haben? Von?
Bist du dumm? Natürlich kriegen wir E-Mails zu Pfeife. Guckst du überhaupt mal rein? Wir haben die ganzen Bilder aus den E-Mails bekommen. Du bist also ein Quatsch.
Der fliegende Kellner @web.de. Punkt.
Ich hatte aber überlegt.
Jetzt, liebe Leute, wenn ihr uns eine E-Mail... Ich bin gespannt, wer der Erste sein wird, der uns eine E-Mail darauf schreibt.
Wahrscheinlich der Raffa. Wir haben noch nie eine E-Mail auf die E-Mail-Adresse gekriegt, außer ihre Anmeldedaten sind bestätigt.
Kleiner Tipp, wir zu dritt werden uns irgendwas überlegen. Der Erste, der uns eine E-Mail schreibt, wirst du uns irgendwas bekommen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, kannst du gerne machen.
Ja, mach mal.
Mach mal.
Also, wer als Erstes eine E-Mail schreibt auf... derfliegendekellner@web.de, nicht auf web.de. Der bekommt von Benny irgendeinen Gutsele.
Nein, so, Punkt war gemeint mit so, der Satz ist jetzt beendet.
Ja, aber web.de. Gibt's nicht. Es gibt nur web.de.
So, nachdem wir es jetzt das einzige Mal geschafft haben, die E-Mail-Adresse richtig auszusprechen, wird's eh keiner machen. In diesem Sinne.
Also, hat mal wieder Spaß gemacht mit euch.
Ab im Pool.
Ab im Pool.
Auf geht's. Also, macht's gut.
Schönen Gin Tonic.
Tschüss. Ciao.